Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung, die sich nachgerade kuschelig gibt, mit dem Biografieroman Fräulein Stey von Maren Gottschalk. Aber wir schauen nicht nur auf Teddybären, wir richten unseren Blick ebenso auf psychische Herausforderungen. Heute mit Linda Boström-Knausgårds Oktoberkind. Und zur Eröffnung bleiben wir am Senderort Köln, denn der hier ansässige Verlag Parasitenpresse, bekannt geworden durch seine feine, avancierte Lyrikauswahl, bringt nun seinen ersten Roman und der hat es in sich. Coming-of-Age-Romane bilden ja seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten, ein eigenes Genre, von Goethes Wilhelm Meister über Hermann Hesses Unterm Rad bis zu J.D. Salingers Fänger im Roggen. In der jüngeren Vergangenheit haben sich Überraschungserfolge hervorgetan wie Wolfgang Herrndorfs Chick oder Axolotl Roadkill von Helene Hegemann. Jetzt liegt zum ersten Mal ein lettischer Coming-of-Age-Roman auf Deutsch vor, Janis Jonevs Jelgava 94. Bereits 2014 im Original erschienen, war er damals ein großer Erfolg. Jelgava 94 wurde verfilmt und mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Sein Autor Janis Jonevs wurde 1980 geboren. Er studierte in Riga und schreibt nicht nur selbst, sondern übersetzt auch aus dem Französischen. Ein bibliophiles Multitalent also, mehr weiß Tobias Lehmkuhl.
Jelgava gibt es wirklich. 60.000 Einwohner, keine 50 Kilometer von Riga entfernt, mit einem mehrmals abgebrannten und wieder aufgebauten Schloss. In Janis Jonevs Roman Jelgava 94 ist dieser Ort aber vom ersten Satz an auch ein Ort der Literatur, der Imagination, einer Eigenwelt, wie sie jeder empfindsame Jugendliche aus der Provinz ein Leben lang mit sich herumträgt.
Ich schaute hinunter auf Jelgava, eine graue, traurige Landschaft. Vor 50 Jahren war die Stadt in Schutt und Asche gelegt worden, alles zertrümmert und abgebrannt. Jelgava wurde wieder aufgebaut, fünfstöckige Häuser, Gefängnisse, Lagerhäuser. Als Paul Stambis durch Jelgava fuhr, sagte er, dass in diesen Häusern nichts passieren könnte. Hier konnten keine Ideen kommen, was sollen wir machen? Niemand hatte eine Idee. Das Bier war leer, aber keiner wollte losgehen. Es gab nichts, wohin wir gehen konnten.
Einen Ausweg, abgesehen vom Alkohol, der kein echter Ausweg ist, einen Ausweg aus der alles beherrschenden Langeweile, aber gibt es für einen 14-Jährigen im Jahr 1994, wohnt er nun in Brighton, Bad Hersfeld oder Jelgava? Die Musik. Musik ist Flucht und Rausch und Erfüllung zugleich. Die Musik spiegelt Gefühle und Gedanken und selbst in Jelgava konnten 14-Jährige im Jahr 1994 so viel Englisch, dass sie auch die Texte der überraschend umwerfenden und sinnstiftenden Musik verstehen konnten, die da plötzlich aus Seattle kam und aus Chicago.
Und dann verstand ich. Ich musste Ministry hören. Ich ging wieder zurück ins Wohnzimmer. Was für ein genialer Gedanke, einer Band den Namen Ministry zu geben. Ich hatte auf RBS TV eines ihrer Musikvideos gesehen, in dem sie die Autos crashen. Sich diese Musik anzuhören war wie Autos zu Schrott fahren. Ich lehnte mich zur Stereoanlage und stopfte die Kassette hinein. Genug, genug, du musst ins Bett. Nur noch den letzten Song. Ich musste den letzten Song noch lauter drehen. Scheiße, wie das prügelte, wie das Schlagzeug donnerte, wie die Gitarren kreischten. Wie konnte etwas so schön sein?
Wer Musik hört, ist nicht allein. Im doppelten Sinn. Denn wer Musik hört, sucht und findet schnell Gleichgesinnte. Musik verbindet, so blöd und sonntagsredenhaft es auch klingt. Jugendliche in der Provinz, der nicht mehr jugendliche Rezensent aus der Provinz bürgt dafür, schweißt die Musik zusammen wie kaum etwas anderes. Wer dieselbe Musik hört und liebt wie ich, der ist mein Freund. Da braucht man nicht viele Worte zu verlieren, da braucht es höchstens ein Bier, mit dem man den Pakt auf die Musik immer wieder aufs Neue besiegelt. Auch braucht man sich, nur weil der Roman in Lettland geschrieben wurde, keinen Illusionen über die Vorherrschaft des Ostens in Sachen Alkoholkonsum hingeben. Jede Gruppe Jugendlicher, die in Ostwestfalen an der Tanke rumlungert, kann den Kampf im Dosenschießen mit denen in Jelgava oder Jekaterinenburg aufnehmen. Nur mit den Mädchen läuft es bei solchen Jungs hier wie dort eher schlecht.
Jetzt waren meine Haare lang genug und ich machte mit beim Headbangen, dem großen Metal-Tanz, bei dem man kein Mädchen auffordern musste und ihrer Gnade ausgeliefert war, sondern ihnen einfach mit den Haaren an den Hintern schlagen konnte, wobei man aufpassen musste, dass man nicht versehentlich mit dem Gesicht irgendwo reinknallte. Aber insgesamt waren Mädchen hier nicht von Bedeutung. Ich war ein universeller Geist in einem tausendköpfigen Körper. Ihre Hintern waren auch mein Hintern, aber ich brauchte Straße, nichts dergleichen, nur die Musik, die auf uns einstürzte. Und wir selber waren die Musik und stürzten über alles.
Jelgava 94 ist ein vorbildlicher Coming-of-Age-Roman, einer, der die Leere und Orientierungslosigkeit der Jugend in prägnanten Szenen und stimmigen Dialogen virtuos einfängt, der die Kraft der Freundschaft auf ganz unsentimentale Weise besingt und der die Musik nicht nur dadurch feiert, dass er sie zum roten Faden der Geschichte macht. Durch seinen an Grunge, Metal und Punk geschulten Sinn für Rhythmus und Dramaturgie hat Janez Yonefs, von Bettina Bergmann zuverlässig ins Deutsche übertragen, seinen ganz eigenen Prosa-Sound entwickelt. Natürlich ist dies ein Roman, der zur Identifikation einlädt und sich vornehmlich an 15- oder 17-jährige Leser und ja, auch an Leserinnen richtet. Doch lässt sich Jelgava 94 auch im fortgeschrittenen Alter gut nachvollziehen, so man sich an seine Jugend noch erinnern mag. Zudem endet der Roman mit einem überraschenden Zeitsprung in eben dieses fortgeschrittene Alter des Protagonisten, verbunden mit der ewigen Frage, ob nicht Erwachsenwerden immer Verrat an der Jugend bedeutet. Aber wie dem auch sei, Metalheads, diesen Beweis führt der Roman mit jedem Satz, so besoffen und langhaarig sie auch sein mögen, sind offenbar die sanftesten und freundlichsten Menschen unter der zumindest in Jelgava freilich nur selten scheinenden Sonne.
Sagt Tobias Lehmkuhl über Janez Yonefs Jelgava 94 aus dem Lettischen, übersetzt von Bettina Bergmann, erschienen in der Parasitenpresse Köln, 330 Seiten, 18 Euro. Und wir werden immer populärer, nun mit einer der prägendsten Unternehmerinnen der deutschen Wirtschaftsgeschichte, mit Margarete Steiff. Bei dem Namen fällt wohl den meisten der glänzende Knopf im Ohr ihres Lieblingskuscheltiers ein, der Erfinderin des Knopfes, wie des fast ebenso unverwüstlichen Stofftiers widmet, die Historikerin, Journalistin und Schriftstellerin Maren Gottschalk ihren neuen Roman. Gottschalk hat zuvor eine Fülle historischer Sachbücher und Biografien vorgelegt, etwa über Johannes Gutenberg, Nelson Mandela und Astrid Lindgren. Sie hat zwei biografische Romane über Sophie Scholl und Frida Kahlo geschrieben und war auch am ebenso hochgelobten wie viel diskutierten Instagram-Projekt Ich bin Sophie Scholl beteiligt. Nun ist sie im deutschen Südwesten auf Spurensuche gegangen, in Gingen an der Brenz, wo 1848 ein Mädchen zur Welt kam, aus dem eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen in Deutschland werden sollte. Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Julia Schröder stellt das Buch vor.
Daheim nennen sie alle das Gretle. Doch auch wenn es so klingen mag, ein braves Mädchen, das sich bescheiden in sein Schicksal ergibt, ist das Gretle ganz und gar nicht. Obwohl nicht nur die eigene Mutter meint, die Tochter habe dazu allen Grund. Gelähmt und nicht in der Lage, auf den eigenen Beinen zu stehen, ist sie auf das Wohlwollen und die Hilfe anderer angewiesen, muss getragen werden, wo sie mit ihrem ungefügen Rollstuhl nicht hinkommt. Und wer wird sich um sie kümmern, wenn sie erst erwachsen ist? Heiraten wird sie keiner und selbst Geld verdienen, das wird sie doch eh nicht schaffen. Die Mutter täuscht sich. Ledig bleibt die Tochter tatsächlich, aber Geld wird sie jede Menge verdienen. Der Name des Mädchens, geboren 1847 im ostwürttembergischen Städtchen Gingen an der Brenz, wird in der ganzen Welt berühmt werden. Vollständig lautet er Margarete Steiff. In ihrer Romanbiografie »Fräulein Steiff« erzählt die Autorin Maren Gottschalk die Geschichte einer Frau, die mit Selbstbewusstsein, Geschick und Mut allen Widerständen trotzte. Und das waren nicht wenige. Da war zum einen ihre schwere Behinderung nach einer Polioinfektion im Kleinkindalter, die immer neue, oft quälende und sämtlich erfolglose Behandlungsversuche zur Folge hatte. Nicht nur die Beine waren gelähmt, auch der rechte Arm war schwächlich und erschwerte ihr zeitlebens die Handarbeit. Dabei war die Näherei einer der wenigen Berufe, die Frauen ihrer Generation und Herkunft offen standen. Zwar gelangte der Vater als Baumeister zu einem gewissen Auskommen, aber es mussten ihm auch vier Kinder aufgezogen werden. Der Bruder übernahm den Betrieb, für die drei Schwestern blieb nur das Lohnnähen, woraus sich dank Margaretes Initiative eine florierende Schneiderei entwickelte, mit der ersten Nähmaschine in Gingen. Und als sie merkte, dass die Kraft im rechten Arm nicht ausreichte, um das Schwungrad zu bedienen, drehte sie die Maschine kurzerhand um. Margaretes Einfallsreichtum zeigte sich bald auch im Großen. Sie entdeckte den qualitätvollen Filz, den ihr Stiefcousin in seinen Fabriken produzierte, als tauglich für die Kleidungskonfektion, mit der sie die revolutionäre Idee eines Versandhandels überaus erfolgreich umsetzte. Schließlich nähte sie, eigentlich als Nadelkissen, aus Filz das erste Stofftier. Einen kleinen Elefanten, der einen großen Wendepunkt in ihrem Leben markieren sollte. Ihr Neffe nämlich entdeckte Unerwartetes in dem ebenso weichen wie stabilen Tierchen.
Paul nimmt den Elefanten vorsichtig in die Hand und schaut ihn an. Dann hält er ihn vor sein Gesicht, als wolle er Zwiesprache mit ihm halten. Leise sagt der Junge: »Ich heiße Paul. Und wie heißt du?« Margarete will dem Jungen gerade vorschlagen, sich einen Namen auszudenken. Da spricht Paul weiter: »So, Elefantler heißt du. Willst du mein Freund sein?« Er hält sich den Rüssel ans Ohr und lauscht. Strahlend verkündet er: »Elefantle sagt, er will mit mir spielen. Tante Gretle, darf ich ihn behalten?«
Zu Lebzeiten von Margarete Steiff, die 1909 mit 61 Jahren starb, wuchs die Modellpalette ihres rasch wachsenden Unternehmens auf mehr als 500 Tiere an, darunter der berühmte Teddybär, den ihr Neffe Richard entwickelt hatte. In Gingen entstanden moderne Produktionsgebäude und viele Arbeitsplätze. Die Margarete Steiff Filzspielwarenfabrik, die sie 1893 ins Handelsregister eintragen ließ, wurde zum globalen Erfolg. Für Kinder ist nur das Beste gut genug, war das Motto, und dafür sollte der Knopf im Ohr als Schutzmarke garantieren. Vom Knopf im Ohr ihrer eigenen Stofftiere berichtet die Autorin im Nachwort. Maren Gottschalks Roman ist nicht das erste Lebensbild der Margarete Steiff und auch eher basiert auf Aufzeichnungen der schwäbischen Unternehmerin, die allerdings keine autobiografische Vollständigkeit für sich beanspruchen. Gottschalk füllt die Lücken auf der Grundlage solider historischer Recherche und spürbarer Sympathie für ihre Heldin. So erfindet sie eine anrührende Liebesgeschichte hinzu. Aber die Erzählung bleibt nicht im Privaten stecken, sondern nimmt Gründerzeit und Industrialisierung in den Blick. Die Handlung ist in geschickt montierten Rückblenden konstruiert, im Wechsel zwischen lebendig geschilderten Szenen und zusammenfassenden Passagen. Besonders fällt auf, wie einfühlsam sich die Leverkusener Autorin in die südwestdeutsche Denk- und Lebensart hineinversetzt und in die Erfahrungen einer Frau mit Behinderung, die sich nicht damit abfinden will, von der Mitwelt bedauert und als unnützer Esser beäugt zu werden.
Hatte sie sich aufgelehnt? Das hatte sie. Aber nicht gegen Gott, sondern gegen die Menschen, die sie zur Untätigkeit verdammen, sie an den Rand drängen und als Lohnnäherin in ein Dachstübchen verbannen wollten.
Maren Gottschalk zeichnet in ihrem Fräulein Steiff das anziehende Porträt einer ungewöhnlichen Frau in ihrer Epoche. Mit einer Prise Nostalgie, aber ohne die Härten der Zeit zu beschönigen. Eine lohnende Lektüre für Leser jeden Alters.
Sagt Julia Schröder über Maren Gottschalk, Fräulein Steiff, Goldmann Verlag München, 416 Seiten, 24 Euro. Und noch berühmter als Margarete Steiff ist, zumindest in literarischen Zirkeln der Gegenwart, Karl-Ove Knausgård, der mit seinen wuchtigen narzisstischen Selbstbespiegelungen weltweite Erfolge feiern konnte. Er schaute aber nicht stets allein hinab in den See. Knausgård war auch mal verheiratet, von 2007 bis 2016 mit der bemerkenswerten Schriftstellerin Linda Boström Knausgård. Gemeinsam haben sie 4 Kinder und 2017 erschien Linda Boström Knausgårds erster ins Deutsche übersetzte Roman »Willkommen in Amerika«. Nun hat Ursel Allenstein den dritten und autobiografisch gefärbten Roman der Autorin ins Deutsche übersetzt. Er erzählt von Aufenthalten in der Psychiatrie, von den Folgen der Elektroschocktherapie, vom Scheitern einer Ehe und von dem Versuch, schreibend verlorene Erinnerungen zurückzugewinnen. Beate Tröger stellt Oktoberkind vor.
Sich zu erinnern ist eine lebenswichtige Fähigkeit. Mit Hilfe der Erinnerung stellen wir Beziehungen her, pflegen und festigen Bindungen, versichern uns unserer selbst. Sich erinnern zu können, ist auch unabdingbar, um Geschichten zu erzählen, folglich ganz besonders für Autoren. Man denke an Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, in der berühmten Madeleine-Szene beschrieben wird, wie durch einen Sinnesreiz das Erinnerungsvermögen des Erzählers stimuliert wird. Oder an den US-amerikanischen Autor Joy Brainard, dessen Kultbuch »Ich erinnere mich« aus dem Jahr 1975 ausschließlich aus Episoden besteht, die mit diesen 3 Worten beginnen. Linda Boström Knausgård erzählt in ihrem dritten Roman »Oktoberkind«, was geschieht, wenn das Erinnerungsvermögen einer Autorin durch eine Elektroschockbehandlung schwindet und von dem Versuch, es schreibend zurückzugewinnen. Die Erzählerin muss sich zwischen 2013 und 2017 aufgrund einer vererbten bipolaren Störung mit manischen und depressiven Episoden immer wieder in psychiatrische Behandlung begeben. In der Klinik, der Fabrik, wie die Erzählerin sie nennt, wird sie mit Elektroschocks behandelt. Diese umstrittene Methode, die anders als in Deutschland in etlichen Ländern verboten ist und deren Abläufe beschreibt Boström Knausgård ähnlich kühl und detailliert wie den Alltag in der Klinik und die gravierenden Nebenwirkungen der Elektroschockbehandlung.
Die Behandlung mit Strom wurde 1938 von einem italienischen Psychiater erfunden, dem die Idee auf einem Schlachthof kam. Er sah, wie die ängstlichen Schweine mit Elektroschocks beruhigt wurden. Ich weiß was. Wir übertragen das einfach auf die schwächsten Menschen, die nicht für sich selbst eintreten können. Werden die Gehirnzellen unwiderruflich zerstört, wie viele sagen? Oder bilden sie sich schnell nach, wie andere meinen? Dagegen sind sich alle einig, dass das Gedächtnis stark beeinträchtigt wird. Alle.
Die Wahl der Ich-Perspektive im Roman legt es nahe, diesen Text autobiografisch zu lesen. Unwillkürlich beginnt man, nicht nur die Klinikbeschreibungen, sondern auch die einer beginnenden Liebe, den wachsenden Erfolg des Mannes in diesem Paar und die traurige Beschreibung der Trennung auf die Personen Karl Ove Knausgård und Linda Boström Knausgård zu übertragen. Es sind die entsetzlichen Episoden der Krankheit, durch die die Verbindung stark gestört wird. Sie befeuern Konflikte, die auch Paare mit psychisch stabileren Menschen erleben. Ein depressiver Schub der Erzählerin führt zu einem Suizidversuch während der vierten Schwangerschaft. Ein manischer Schub hat zur Folge, dass sie eine kleine Katze tottrampelt. Der verdrängte Moment wird der Erzählerin erst im Schreiben wieder bewusst und sie begreift einmal mehr, wie sehr sie ihrer Krankheit ausgeliefert ist.
Handeln und nicht handeln. Niemand belohnt dich für deinen guten Willen. In jeder Sekunde gestaltest du das Leben, das du dein eigenes nennst. Das eine kommt zum anderen. Ich war eine Mörderin. Ich hatte ein Katzenjunges totgetrampelt. Ich hatte es nicht gewollt, aber getan.
Wer unlängst Karl Ove Knausgårds ins Deutsche übersetzten Roman »Der Morgenstern« gelesen hat, wird sich an seine Beschreibung dieses grausamen Vorfalls erinnern. Sein Leben und Schreiben und das von Boström Knausgård sind also deutlich miteinander verwoben. Wo Knausgårds Bücher aber weit ausgreifen, liegt die Stärke von Boström Knausgårds Erzählerin in der Lakonie bis ins Schweigen hinein. In ihrem zuvor auf Deutsch erschienenen Roman »Willkommen in Amerika« hatte die Hauptprotagonistin ganz mit dem Sprechen aufgehört. Auch der Hauptfigur in »Oktoberkind«, von Ursel Allenstein fein übersetzt, fällt das Reden oft schwer. Das zeigt sich in montierten, in der Chronologie hin- und her springenden Fragmenten über Familie, Krankheit, über Schreiben wollen, Schreiben müssen und nicht schreiben können. So entsteht einerseits ein eindringlicher Text über ein durch Krankheit eng begrenztes Leben und die Anstrengung, sich schreibend dagegen zu wehren, sich Erleichterung zu verschaffen. Die Disparatheit der Teile und Schwankungen im Tonfall von Oktoberkind machen die Lektüre dieses heftigen Buchs aber nicht leicht. Weit weniger stringent als sein ins Deutsche übersetzter Vorgängerroman bildet Oktoberkind in seiner Form die Zerrissenheit seiner Protagonistin ab und braucht den Vergleich mit Klassikern dieses Genres, darunter »Die Glasglocke« von Sylvia Plath oder »Ein Engel an meiner Tafel« von Janet Frame, nicht zu scheuen.
Sagt Beate Tröger über Linda Boström Knausgård »Oktoberkind« aus dem Schwedischen, von Ursel Allenstein, erschienen im Schöffling Verlag Frankfurt am Main. 224 Seiten kosten 22 Euro. Womit diese Büchermarktsendung zu ihrem Ende findet, nach Janis Jonevs Jelgava 94, nach Maren Gottschalks Fräulein Steif und abschließend »Oktoberkind« von Linda Boström Knausgård. Morgen hören Sie ab 16.05 Uhr einen Büchermarkt für die jungen Leser zu Ursula Wölfel, die am heutigen Freitag 100 Jahre alt geworden wäre. Und am Sonntag wie immer unser Buchtagwoche, dieses Mal mit Mariam Küsel-Husseinis neuem Roman Emil. Und wer am kommenden Samstagabend ausreichend Muße hat, der sei eingeladen zu Fremd, einer Hörspielproduktion von DLF und Hessischem Rundfunk, geschrieben von Michael Friedmann, bereits jetzt in der ARD-Audiothek abrufbar. Hier geht es nun nach den folgenden Nachrichten weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.